Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Inside Peri Podcasts. Wir haben heute einen besonders spannenden Kollegen bei uns zu Gast, nämlich Frank Ilk. Frank Ilk leitet bei Peri den Bereich Future Products and Technologies. Und was so besonders an diesem Bereich ist, warum er im Prinzip eine Art Spin-off im Unternehmen ist, wird er uns jetzt gleich im Gespräch erzählen. Also seid gespannt. Hi Frank, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und an dieser Stelle schon herzlichen Dank, dass du uns heute Einblicke in die Arbeit deines Teams gibst. Du hast vorhin schon mal kurz im Vorgespräch erwähnt, dass es eine ganz besonders kuriose Geschichte gibt, die dich mit Peri oder vielmehr mit dem Weg, wie du zu Peri gekommen bist, verbindet. Also bitte lüfte doch mal das Rätsel. Wie ist es dazu gekommen, dass du zu Peri gekommen bist?
Das ist tatsächlich eine witzige Geschichte, ganz einfach, finde ich. Und da spielt eben noch ein anderer Perianer, der Werner Brunner, eine Rolle. Ja, wie bin ich zu Peri gekommen? Das ist, ich hatte Peri tatsächlich nicht auf dem Schirm, oder? Und ich bin ja schon lang bei Peri mit der Ausbildung praktisch begonnen, aber bis zu der Ausbildung kam, hatte ich Peri gar nicht so richtig auf dem Schirm, obwohl ich hier aus der Ecke komme. Und ich hatte früher aber nie ein Auto. Ich war bis Anfang, Mitte 20 per Anhalter unterwegs, also überall hin. Und so alle 2 bis 3 Tage hat sich der Arbeitsweg von Werner Brunner mit meinem Anhalter-Dasein praktisch überschnitten. Und der hat mich dann auf den ersten 4 Kilometern praktisch von Bubenhausen nach Weißenhorn mitgenommen, alle 2 bis 3 Tage, und hat mir während der Fahrt dann eben von Peri vorgeschwärmt und erzählt. Und dann dachte ich mir, da muss ich mich mal näher damit beschäftigen, was denn da dahinter steckt. Ja, und so bin ich tatsächlich, also man kann tatsächlich sagen, ich bin per Anhalter zu Peri gekommen.
Also in Summe finde ich das eine extrem herausragende Geschichte, wie jetzt dein persönlicher Weg zu Peri verlaufen ist. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken nach den ganzen Anhalterfahrten, die du dann mit dem Kollegen hinter dich gebracht hast, was genau war das dann für eine Stelle oder anders gefragt, wie bist du dann konkret bei Peri eingestiegen?
Bei Peri wurde das Ulmer Modell, dieser kooperative Studiengang, ausgeschrieben. Das war eine Kombination aus Maschinenbau und der gewerblichen Ausbildung Industriemechaniker. Hab dann dort direkt begonnen und das hat sich für mich eben interessant angehört, weil das, also gerade die Kombination einfach interessant war, aus einer gewerblichen Ausbildung und einem Maschinenbaustudium. Der Gedanke daran war einfach, dass ich beide Ausbildungstypen parallel mache und dass ich da Zeit spare, anstelle das in Reihe geschaltet zu machen. Ich habe hier Diplomarbeit geschrieben und bekam irgendwann einen Anruf als Diplomant. Und da stand auf dem Display Handfest. Und der Herr Handfest war damals, also mittlerweile im Ruhestand, der Werksleiter über Weißenhorn, also eine recht hohe Position. Und da dachte ich mir, der hat sich verwählt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er überhaupt weiß, dass ich hier eine Ausbildung oder ein Studium mache, Diplomarbeit schreibe. Und da bin ich fest davon ausgegangen, dass er sich verwählt hat. Dann ging ich ans Telefon, habe mich gemeldet, Ilk, und sagt er, ja, Herr Ilk, haben Sie Zeit, ins Büro zu kommen? 10 Minuten. Dachte ich, okay, der hat sich nicht verwählt. Und dann war ich bei ihm im Büro und da ging es damals um den Aufbau einer Fertigung in China, war damals die Idee und die Diskussion. Und er hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, diesen Aufbau, diese Auslandsfertigung zu betreuen und dann praktisch von China, Deutschland hin und her zu pendeln für die nächsten 3 Jahre. Und das habe ich direkt zugesagt, also es war ein Gespräch von 5 Minuten, bin dann wieder raus und habe dann danach, erst nachdem ich die Tür geschlossen habe, die Schweißausbrüche bekommen und mir überlegt, was hast du da jetzt eigentlich zugesagt in den 5 Minuten, ohne irgendwie eine Frage zu stellen. Und so war der Beginn praktisch, also recht turbulent. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, war dann praktisch für dieses Auslandsfertigungsthema China irgendwie involviert. Und dann war ich relativ viel unterwegs und habe Vergleichskalkulationen angestellt, war wirklich viel unterwegs, war auch eine coole Zeit. Dachte mir dann, jetzt hast du Maschinenbau studiert und jetzt kalkulierst du eigentlich zu 80%. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich irgendwie dieses Betriebswirtschaftswissen noch aufbauen und habe mich dann tatsächlich, also es war 2007, habe ich Maschinenbau abgeschlossen im Wintersemester und habe dann direkt im nächsten Semester mich eingeschrieben oder ein Jahr später eingeschrieben für ein Wirtschaftsingenieurstudium, also ein Fernstudium praktisch nebenberuflich. Und so waren die ersten Jahre praktisch sehr soll man sagen, turbulent vielleicht und abwechslungsreich. Ja, und irgendwann bin ich dann praktisch in diese, also ich war dann eben aufgrund von dieser Idee, im Ausland eine Fertigung aufzubauen oder in China eine Fertigung aufzubauen, in diesem Fertigungsproduktionsumfeld, war dann verantwortlich für verschiedenste Themen, erstmal für so eine Fertigungszelle oder so einen Fertigungsbereich, also verrichtungsorientierter Fertigungsbereich und dann für eine ganze Produktlinie praktisch in der Fertigung. Und es war auch eine recht interessante Zeit, da war viel im Umschwung organisatorisch, wir hatten Lean-Themen dort getrieben, um gerade diese Prozessverantwortungsstruktur irgendwie nicht nur organisatorisch, sondern auch im Shopfloor umzusetzen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich wieder verändern, das hatte ich ja zuvor schon ein paar Mal. Und das finde ich ja das Coole bei Peri, dass es möglich ist, ganz einfach, oder? Dann war ich dann zu dem Punkt, und das ist jetzt eben 7 Jahre her circa, und da habe ich mich dann beworben um dieses Thema Head of Innovation Management, war da ausgeschrieben. Und das Coole war, dass einem dann nicht gesagt wurde, hey, wir erwarten das und das von dieser Stelle, von dir als potenziellen Kandidaten, sondern man konnte ein Konzept pitchen. Und dann habe ich eben ein Konzept gepitcht und das ging in Richtung neue Kernkompetenzen schaffen. Also nicht, was klassisches Innovationsmanagement ja betreibt, bestehende Kernkompetenzen verbessern und auf ein neues Niveau heben über Kreativitätsworkshops, über Kundenabfragen, Produktentstehungsprozesse etc., sondern der Kern dieses Pitches war, sich auf disruptive, / radikale Innovationen zu fokussieren und neue Kernkompetenzen zu schaffen. Ich war einfach der Meinung, dass hier fast 10.000 Personen genau das tun, oder? Die bestehenden Kernkompetenzen von Peri zu verbessern und dann nicht unbedingt 10.001 Personen notwendig sind. Deshalb habe ich eben in diese Richtung gepitcht und der Pitch-Gegenstand, die Überschrift war damals tatsächlich schon der 3D-Druck von Häusern, also von Häusern, Beton-3D-Druck. Im Endeffekt ging es dann genauso abwechslungsreich weiter wie zuvor eben auch. Ich bin dann praktisch mit wehenden Fahnen in die Organisation und habe gesagt, hey, vielleicht müssen wir 3D-Drucker bauen in Zukunft und eben nicht mehr Schalung und Gerüst. Und habe dann eben festgestellt, also dieser theoretische Ansatz ist dann praktisch auf die Realität getroffen und habe dann eben festgestellt, dass es vielleicht nicht so wirklich gut funktioniert, radikale oder disruptive Innovationen innerhalb der Unternehmung voranzutreiben. Und dann habe ich die ersten Schritte praktisch eingeleitet, das zu entkoppeln, also diese Einheit, diese One-Man-Show damals noch, zu entkoppeln von der Kernorganisation, eben mit dem Auftrag, neue Kernkompetenzen zu schaffen und eben die Kernorganisation ein Stück weit in Ruhe zu lassen, einfach auch, oder, mit den Themen, die wir da bearbeiten.
Du hast ja bei Peri jetzt schon ziemlich viel erlebt, an sehr vielen verschiedenen Themen auch gearbeitet. Aber was genau machst du denn jetzt heute bei Peri?
Also der 3D-Druck oder das House-Printing, Concrete-Printing, wie auch immer man das nennen mag, das ist ja nur ein Thema von diesen vielen Themen, die wir betreiben. Und ich würde sagen, die Kernkompetenz der Abteilung auch ist es, unternehmensspezifische, robuste, zukunftsrelevante Themen und Initiativen zu identifizieren. Also wir arbeiten dort mit der Szenariotechnik. Das bedeutet, dass wir auf einer Zahlen-Daten-Faktenbasis, also einer wissenschaftlichen Basis, eine oder mehrere Projektionen der Zukunft herleiten. Also die Zukunft kann zwar niemand vorhersehen, aber über Methodik kann man schon eine Prognose, wie der Wetterbericht tatsächlich irgendwie erstellen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Und wir arbeiten da mit 3 Szenarien. Und die Idee ist schlichtweg, aus so einem Zukunftsszenario potenzielle zukünftige Kundenbedürfnisse zu interpretieren. Also was ist wichtig für uns als Unternehmung? Einmal interpretiert für einen evolutionären Ansatz würde das bedeuten, was sind die zukünftigen Anforderungen an mein bestehendes Produkt? Was müsste die nächste Generation können oder liefern? Und wenn man das radikaler denkt oder disruptiver denkt, dann ist eben die Fragestellung, was könnte eine solche potenzielle zukünftige Kunden oder ein solcher potenzieller zukünftiger Kundennutzen oder ein Kundenbedürfnis eben für Technologien hervorrufen, die eben keine Schalung und kein Gerüst mehr erforderlich machen, genau. Und so haben wir im Endeffekt auf dieser Schiene, die wir da formuliert haben, eben neue Kernkompetenzen zu schaffen und eine ganze Anzahl von Ideen und Initiativen gestartet. Eine davon war der 3D-Druck und wir arbeiten aktuell an weiteren Themen, die eben ebenfalls nichts mit bestehenden Kernkompetenzen zu tun haben. Also auf deine Frage zu antworten, was mache ich jetzt? Wir arbeiten an anderen Themen neben dem, also den 3D-Druck haben wir tatsächlich aus unserer Perspektive abgeschlossen vor 1,5 Jahren mit dem Übergang in die eigene Verantwortung von Fabian Meyer-Brötz. Und wir arbeiten weiter an anderen Themen, sind jetzt gerade an dem Punkt, neue Themen zu identifizieren. Also ich versuche dort immer in 2 bis 3 Jahreszyklen an Themen zu arbeiten. Nicht sehr viele, aber dafür versuchen das sehr fokussiert und schnell umzusetzen, wie der 3D-Druck als Beispiel. Und nach diesen 2 bis 3 Jahreszyklen eben neue Themen zu identifizieren, die zu priorisieren und dann eben wieder sehr fokussiert und schnell an der Abarbeitung dieser Themen zu arbeiten.
Wenn ihr an bestimmten Themen arbeitet, gibt es da eine durchschnittliche Zeit, die ihr ungefähr an solchen Projekten arbeitet oder kann man das schwer eingrenzen?
Es beginnt praktisch bei der Identifikation von verschiedensten Initiativen oder relevanten Stoßrichtungen, Initiativen. Und endet eben bei einem physischen Proof of Concept, also so ein Reifegrad, der kurz vor Market Entry ist. Und dann ist die Idee, dieses Thema auszuschleusen, sobald es operatives Business wird. Und das ist eben mit dem 3D-Druck als Beispiel passiert, oder? Wir haben dort über eine Beteiligung in dem Fall zwar, aber das Thema so weit getrieben, bis wir, ich sag mal, in der Lage waren, Häuser zu drucken, das war in dem Fall vielleicht vorher schon der Fall, aber bis zu einem Reifegrad, bei dem es Sinn macht, das auszugründen oder auszuschleusen und ein operatives Geschäft zu überführen. Und die Idee ist tatsächlich, dass die Leute, die dort an Technologien arbeiten oder solchen Initiativen arbeiten, irgendwann mit der Technologie rausgehen, so wie es der Fabian jetzt eben auch gemacht hat mit dem 3D-Druck. Das ist auch ein bisschen die Motivation der Mitarbeiter bei der Bearbeitung solcher Themen. Ich habe ja keine klassischen Karrierepfade aufzeichnen oder in diesem kleinen Spin-off praktisch. Wir verstehen uns schon ein bisschen so wie ein Startup im Konzern. Und ja, das ist die Idee schlichtweg da dran, Themen zu bearbeiten von der Identifikation der Initiativen bis hin zur Überführung in die Realität. Und das war auch damals Gegenstand des Pitches. Weil ich der Meinung bin, wenn man, also der Output einer solchen Einheit, eines solchen Thinktanks, darf nicht nur eine fancy PowerPoint-Präsentation sein, oder wenn der Projekttitel Houseprinting ist, dann muss dort eben ein physischer Houseprinter rauskommen, der in der Lage ist, ein Gebäude zu drucken und nicht die fancy PowerPoint dazu.
Vielleicht kannst du uns noch kurz was zu deinem Team erzählen. Ist es eine One-Man-Show nur mit dir oder hast du feste Mitarbeiter?
Nee, also keine One-Man-Show mehr. Das Team ist jetzt, ist ein kleines Team und ich finde es auch gut, dass es ein kleines Team ist, weil wir aus meiner Perspektive raus eben die Vorteile aus zwei Welten kombinieren können hier und vereinen. Das ist einmal diese Startup-Welt mit vielleicht wenig oder keiner Hierarchie, schnell entscheiden und eben so agiles Arbeiten ermöglicht. Auf der anderen Seite haben wir doch das Backup von einem Corporate wie Peri, bei denen es eine HR-Abteilung gibt und eine Legal-Abteilung, die da gut Support leisten können. Und es sind mittlerweile, sind wir zu viert, was feste Mitarbeiter angeht, wobei wir also ich das schon temporär sehe, oder das Ziel muss es eigentlich sein, die Mitarbeiter praktisch auf verschiedenste Themen anzusetzen, auf verschiedenste Projekte, Initiativen und im Endeffekt dann eben nach Erreichung eines Reifegrads kurz vor Market Entry an der Doorstep von Labor zur Realität praktisch mit dem Thema rausgehen. Das finde ich ist schon die Motivation da.
Also ich persönlich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir das erste Mal, nachdem ich bei Peri gestartet bin, aufeinander getroffen sind. Und da haben wir uns seinerzeit darüber unterhalten, was für neue Kolleginnen und Kollegen du perspektivisch suchst. Und für mich war das damals wirklich auch ein besonderes Gespräch, weil du gesagt hast, dass es für die Profile, die du suchst, keine klassische Ausbildung gibt. Also du könntest jetzt im Prinzip nicht wirklich sagen, ich suche Studiengang XYZ und das ist der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin für mich, sondern du hattest damals das Stichwort Skillset erwähnt. Also was braucht man im Prinzip, um an den Themen bei dir im Team zu arbeiten? Kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen?
Mir, also ich habe kein festes Profil, was Ausbildung angeht, vor Augen, aber ich habe schon ein festes Profil, was den Typ angeht. Und der Typ, der muss eben schon technisch affin sein natürlich in unserem Umfeld hier, sich schnell in neue Herausforderungen eindenken. Das ist eben das Thema, wenn man an neuen Kernkompetenzen arbeitet, dann kann man eben niemanden fragen, wie es denn eigentlich funktioniert. Also man muss da tatsächlich neue Lösungen entwickeln und erforschen. Deshalb ist es notwendig, dass die Leute sich sehr schnell in neue technische Herausforderungen eindenken und einarbeiten können und selbstständig praktisch Lösungen finden können. Das ist so das Skillset, dass die Leute mitbringen. Also offen sein für Neues, sich schnell eindenken können in neue Herausforderungen und vielleicht nicht klammern an einem gleichbleibenden oder konstanten Arbeitsalltag. Das ist tatsächlich nicht der Fall bei uns. Von der Ausbildung her vielleicht noch. Das ist tatsächlich, steht das an zweiter oder dritter Stelle bei uns, weil die Themen so unterschiedlich sind, dass mir die Ausbildung tatsächlich nicht sehr viel bringt. In einem Thema kann ich Glück haben und sagen, hey, meine Ausbildung bringt mir da jetzt einen Vorteil zu diesem speziellen Thema. Auf der anderen Seite gebe ich fast die Garantie, dass beim nächsten Projekt oder bei einem zweiten Projekt die Ausbildung eben nichts mehr bringt, weil die Themen an sich so unterschiedlich sind. Wenn man den 3D-Druck hernimmt, ist das, also das kennt mittlerweile jeder, braucht man nicht viel dazu sagen, also eher ein Hightech-Thema oder für unsere Verhältnisse hier. Und auf der anderen Seite haben wir einen Blue Ocean-Ansatz entwickelt, bei dem es um Betonsteine geht, die im Kibera-Slum praktisch ein Mid-Market-Segment bottom-up entwickeln sollen. Und auf der einen Seite brichst du in Kopenhagen und druckst und programmierst und tüftelst an Materialien rum. Und auf der anderen Seite bist du in Nairobi im Kibera-Slum und steckst Steine aufeinander. Also das Unterschiedliche kann es nicht sein. Ja.
Du hast ja vorher schon erzählt, dass Peri sich von vielen anderen Arbeitgebern stark unterscheidet. Kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, was Peri aus deiner Sicht als Arbeitgeber auszeichnet?
Für mich ist es der Arbeitsalltag, dass der super vielfältig ist, dass man das Vertrauen hat, auch Dinge zu bewegen. Und das ist für mich tatsächlich die Secret Sauce an Peri oder das, was Peri ausmacht, tatsächlich, also auch jetzt aus einer Bewerbersicht. Ich spreche da oft mit Kommilitonen oder ehemaligen Kommilitonen, die bei MAN arbeiten, bei Porsche und viel im Automotive-Bereich unterwegs sind. Und dort besteht die Abwechslung im Arbeitsalltag darin, dass ich von der Konstruktion des linken Außenspiegels irgendwann befördert werde, in Anführungszeichen, auf die Konstruktion des rechten Außenspiegels. Und da ist das Produkt vielleicht sexy, aber der Arbeitsalltag absolut nicht. Und bei Peri muss man sagen, oder das macht für mich Peri aus, dass dieser Arbeitsalltag super, super interessant ist, viele, viele Herausforderungen mit sich bringt und man aber auch das Vertrauen hat, auch weil es ein Familienunternehmen ist wahrscheinlich. Und ja, eben diese Herausforderung anzugehen und uns selbstständig eben auch umzusetzen, dass man hier eine Verantwortung übernehmen kann.
Wir haben mitunter viel über vergangene, aber auch aktuelle Themen gesprochen, an denen ihr euch beschäftigt. Jetzt würde ich zu guter Letzt noch einen kurzen Ausblick wagen wollen, und zwar dahingehend dich zu fragen, welche Themen werden denn deiner Meinung nach unsere Industrie, also die Bauindustrie, perspektivisch beschäftigen und auch an Relevanz gewinnen?
was wird die Bauindustrie bewegen? Also ich denke, das Nachhaltigkeitsthema ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Man sieht es eben auch in der Automobilindustrie, dass dort über Regularien praktisch eingegriffen wird in die Industrie und über Regularien praktisch CO2-Ausstoß und so weiter reglementiert wird und das eben sehr stringent. Da bin ich überzeugt davon, dass solche Regularien auch die Bauindustrie oder im Speziellen auch der Umgang mit Beton, dass das eben dort aufschlagen wird. Das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, auf jeden Fall. Automatisierung, Fachkräftemangel und diese Themen sind ebenfalls Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, wobei wir da ja also gerade mit dem 3D-Druck einen ganz guten Schritt machen, finde ich, in diese Richtung. Erstens mal den Fachkräftemangel irgendwie entgegenzuwirken, gleichzeitig auch diesen Bauberuf wieder interessanter zu machen. Aus meiner Sicht stehen die Seiten für die nächsten Themen auf Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Facetten. Also da geht es um das Material Beton intelligent einsetzen. Beton ersetzen hat jetzt nicht unbedingt die Riesenauswirkung auf Peri, weil man dann ja trotzdem einen Ersatzwerkstoff in Schalungen gießt. Aber der intelligente Einsatz von Beton könnte eben schon was sein, das man beobachten müsste über topologieoptimierte Strukturen. Und gleichzeitig werden da andere Werkstoffe Einzug, also wie Holz zum Beispiel ist ein Thema, oder das wird Einzug halten ins Bauwesen. Und gleichzeitig, und das kann man eben auch unter zwei Aspekten sehen, das Nachhaltigkeitsthema und das Automatisierungsthema sind vorgefertigte Bauteile ganz einfach. Also generell, ob das jetzt aus Beton ist oder Holz, wie auch immer, Vorfertigung wird aus meiner Sicht mehr werden.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Von daher bleibt mir jetzt nur noch im Namen von Jens und mir zu sagen, vielen Dank, dass du heute unser Gesprächspartner gewesen bist. An euch wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Seid gespannt, wer uns in der nächsten Podcast-Folge als Gast erwartet. Und wir wünschen euch bis dahin weiterhin eine schöne Sommerzeit.